Psychospiele, ein Psychologie-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Psychospiele-Podcasts. Heute geht es um die psychologischen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, auch Lockdown genannt. Patricia, magst du uns vielleicht ein kurzes Outline geben, was wir heute vorhaben?
Ja, Lockdown ohne Ende, haben wir uns gefragt, in der Vorschau für diese Folge. Und heute soll es vor allem darum gehen, dass wir so ein bisschen beleuchten, ne, welchen Einfluss hat der Lockdown auf unsere Psyche? Wie sieht das eigentlich aus mit psychischen Erkrankungen? Welche möglichen Kompensationsstrategien fallen weg? Ne? Was bedeutet das vielleicht auch für Kinder, die jetzt zu Hause sind im Lockdown? Und wie können wir es eigentlich gut schaffen, mit all diesen negativen Auswirkungen an sich dann auch gut umzugehen und gut durch diese Krise zu kommen.
Genau, und wir fangen mit dem Thema an, was ja auch so in der letzten Zeit immer wieder Gegenstand der Diskussion war, auch fundamentaler Gegenstand der Diskussion, das Gesundheitssystem, dessen Auslastung, dessen Belastung und dessen potenzielle Überlastung. Mhm. Davon haben wir auch, glaube ich, alle so viel mitbekommen, dass wir es alle nicht mehr hören können.
Mhm. Muss man aber auch dazu sagen, dass das natürlich schon auch ein Zustand war, den die Corona-Krise oder der Lockdown an sich nochmal verstärkt hat. Ne? Also die Versorgungslücke im Gesundheitswesen, die ist ja nicht neu. Die hat sich aber jetzt nochmal durch die Krise verstärkt.
Genau. Also vielleicht allgemein zum Gesundheitswesen. Wir haben natürlich es mit einem Gesundheitswesen zu tun, was in den letzten 20 Jahren ungefähr stark ökonomisiert wurde, auch stark darauf ausgerichtet wurde, eben Profite zu generieren und eben aus Krankenhäusern wirklich wirtschaftlich funktionierende Unternehmen zu bauen. Mhm. Und im Zuge dessen wurden auch seit der Wende eine ganze Menge an Krankenhäusern geschlossen. Also zum Beispiel 20% sind das ungefähr, die eben auf wegen Nicht-Profitabilität geschlossen wurden. Und das hat natürlich auch Folgen. Letztendlich wollen wir uns natürlich so ein bisschen auch mit der psychologischen Perspektive des Ganzen beschäftigen.
Ja, was man dazu vielleicht auch noch anfügen kann, ist, dass vor allem auch die Liegezeiten viel kürzer geworden sind. Ne? Wer schon mal im Krankenhaus war, der hat das vielleicht auch mitbekommen, ne? Dass da einfach extrem gekürzt wird, dass auch für psychiatrische Aufenthalte das einfach mitunter nur 2 Wochen sind, ne? Und im ganz akuten Fall dann eben verlängert wird. Das ist schon, also ich bewerte das auch sehr kritisch. Ne? Ich finde das schon schwierig.
Es wird schneller abgehandelt, schneller behandelt und dann kommt der Nächste. Mhm. Ja. Mhm. Wie ist denn das mit Psychotherapie? Vor allem jetzt gerade aktuell natürlich sehr viele Menschen leiden psychischer Art unter diesem Lockdown und brauchen eben professionelle Hilfe. Wie sieht es denn da eigentlich gerade aus?
Also das, was ich so mitbekomme oder was man auch nachlesen kann, ist natürlich, dass dass der Lockdown die Nachfrage an Therapie extrem in die Höhe schnellen hat lassen. Das heißt, wir haben ungefähr, laut privater Therapiepraxen haben wir eine Steigerung um 61%, was ja schon extrem ist, weil das mehr als die Hälfte ist, ne? Gleichzeitig hat sich aber die Zahl der Kassensitze nicht erhöht, ne? Oder die Zahl der Therapeuten. Das heißt, wir haben also mehr als die Hälfte an Anfragen und das Therapieangebot bleibt eigentlich gleich.
Und wir hatten ja das Problem eigentlich vorher schon, ne? Also auch vor dieser Psychotherapiereform 2017 gab es das Problem, ellenlange Wartezeiten, ein halbes Jahr ungefähr. Das wurde nicht unbedingt besser mit dieser Reform. Was ich wichtig finde zu erwähnen, ist, dass es gar nicht mal daran mangelt, dass zu wenig Psychotherapeuten da sind. Denn die sind ja vorhanden, die gibt es auch, die arbeiten auch, aber die können nicht über die Kassen abrechnen. Also sie haben keinen Kassensitz.
Genau.
Und natürlich bedeutet das, dass einerseits natürlich die Nachfrage besteht, aber letztendlich
sich das viele eben nicht leisten können, privat eine Psychotherapie zu bezahlen. Deshalb ist es ja notwendig, dass es Kassensitze gibt, ne? Und dass das die Krankenkassen bezahlen.
Und natürlich ist es auch deren Pflicht, das zu bezahlen, weil das ist ja Teil der Versorgung. Mhm. Und die Kassen haben auch, soweit ich das informiert bin, da eine Versorgungspflicht. Also die müssen eine angemessene Behandlung in einem zumutbaren Wartezeitraum zur Verfügung stellen. Genauso ist es auch ausgedrückt. Das hat natürlich ein großes juristisches Spiel, das Ganze. Aber letztendlich muss man eben betonen, dass es nicht daran mangelt, dass Therapeuten fehlen, sondern es gibt genug Therapeuten, die haben keinen kein Kassensitz und die behandeln dann ausschließlich privat, ne?
Ja, und du hast es ja auch schon erwähnt, ne? Also es gibt mittlerweile oder es gab schon vor dem Lockdown eine ungefähre Wartezeit von 4 bis 6 Monaten, was natürlich für jemanden, der akut belastet ist, ne? Oder der wirklich eine starke Symptomatik hat, was für die natürlich den oder sie zu lang ist. Ne?
Ja, viel zu lang. Ich höre mittlerweile schon Sachen, 1,5 Jahre, 1 Jahr, was natürlich auch nicht immer unbedingt an den Institutionen liegen muss, sondern die Leute haben ja auch, tun sich schwer, das zu suchen einmal. Also dieser Leidensdruck oder sagen wir mal das Eingeständnis einer Störung oder eines Hilfebedarfs ist einmal schwierig und dann eben muss man extrem viel Ressourcen aufwenden, um eben dann bei 20 Therapeuten anzurufen, bei der Kassenärztlichen Vereinigung anzurufen.
Ja, schwierig, ne? Es gibt relativ wenige Übersichts, also es gibt so ein paar Portale, über die man dann tatsächlich auch die Nummern der Psychotherapeuten im Umkreis herausfinden kann oder sei es jetzt im eigenen Viertel, weil man möchte vielleicht auch nicht unbedingt eine Stunde irgendwo hinfahren oder länger, ne? Und gleichzeitig ist es leider so, und das beobachte ich auch, ne, dass Psychotherapeutinnen relativ schlechte Internetauftritte haben, was ja nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit darstellt, ne? Und immer ganz unterschiedliche Regelungen dazu auf der Homepage sind, ne? Wie und wann man dann zu den Sprechzeiten anruft und möglicherweise dann erstmal ein Erstgespräch angeboten bekommt oder sich per E-Mail melden muss. Also das ist schon sehr energieaufwendig, sage ich mal. Und jetzt für jemanden, der betroffen ist, nicht unbedingt einfach. Das hattest du ja gerade auch schon erwähnt.
Also ich denke da an jemanden, der vielleicht Depressionen hat. Und die leiden ja von Natur aus unter einem verminderten Antrieb. Also man kann solche Dinge eben nicht so leicht regeln. Und da ist natürlich schon krass, dass es eben so viel Antrieb bedarf, um überhaupt dann seine Depression behandeln zu lassen. Ne?
Ja, und da wird schon der Anruf, ne, oder das Schreiben von einer Mail ist dann eben schon so ein großer Kraftakt oder so ein Riesenberg, den es zu erklimmen gibt. Da schaffe ich das dann meistens. Oder manchmal nicht, mich dazu aufzuraffen, ne? Und mich da wirklich zu motivieren oder diesen Antrieb auch zu entwickeln.
Genau, aktuell ist es ja so, dass 38% länger als 6 Monate auf einen Therapieplatz warten und 29,7 innerhalb von 6 Monaten und dann der Rest früher, ne? So ist es aktuell. Ja, das ist natürlich für die Versorgung schwierig und gerade jetzt in dieser Zeit unheimlich schwierig. Was meinst du denn, was passiert, wenn systematisch Leute einfach so lange warten müssen, bis sie eine Behandlung bekommen? Was passiert dann mit den Symptomen?
Ja, also was wir wissen ist, dass das eben, wenn das über längere Zeit unbehandelt bleibt, ne, dass sich das natürlich auch verstärken kann, dass wir eine Chronifizierung der Symptomatik haben, dass das eben auch bis hin zu akuten Krisen gehen kann, ne? Bis hin zu Suizidalität, wenn eben gewisse Symptomatiken nicht behandelt werden können. Das ist natürlich furchtbar für die Betroffenen, ne? Und letzten Endes führt es ja auch dazu, dass irgendwie noch mehr Menschen krankgeschrieben sind oder noch mehr Arbeitsunfähigkeitstage entstehen. Ne? Das sind dann wiederum wirtschaftliche Folgen, aber auch die psychischen Folgen und die sozialen Folgen von Suizidalität, das ist ja absolut verheerend.
Und dazu haben wir auch nie aktuelle Zahlen. Ich weiß, dass die Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamts immer nur 9 Monate nach dem abgelaufenen Jahr praktisch herauskommt. Dann kann man rausfinden, wie viele Leute Suizid begangen haben. Das ist schon ein bisschen, finde ich, mangelhaft im Angesicht der aktuellen Lage. Wir haben jeden Tag die neuesten Infektionszahlen, Inzidenzen, 1000 Zahlen, 1000 Kurven. Und diese Sache wird irgendwie so ein bisschen, zumindest öffentlich, nicht so präzise thematisiert.
Könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass das eben tatsächlich nicht in die Öffentlichkeit gelangen soll, ne? Oder zumindest nicht in dem Ausmaß, weil es gibt ja dieses gibt ja den sogenannten Werther-Effekt, ne? Das wurde dann eben auch für Journalisten oder in Zeitungen verboten, dass bestimmte Suizide eben auch beschrieben werden, ne? Dass es Einzelne, nicht diesen Nachahmungseffekt gibt, weil den gab es in früheren Zeiten schon. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch mit reinspielt, dass gewisse Zahlen dazu nicht veröffentlicht werden, ne? Aber es ist ja durchaus wichtig, da ein Auge drauf zu haben, wenn das denn jetzt auch im Lockdown ansteigt. Definitiv. Ja?
Das sollte sich auch Teil der Entscheidung sein oder gewesen sein.
Du hattest dazu so ein paar Zahlen erfragt, ne? Das ist ja ganz spannend, wenn du die mal mit uns teilen magst.
Ich habe einen Antrag oder ein Gesuch über das Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Also man kann über die...
Was ist das? Magst du das mal
kurz? Das ist letztendlich ein Gesetz, ein Transparenzgesetz, was es jedem ermöglicht, bei aller möglichen amtlichen Behörden Zahlen einzufordern. Also man kann sich da melden, man schreibt dahin, Paragraph 1 Informationsfreiheitsgesetzes, und man kann sich dann die Zahlen zusammenstellen lassen, also was immer einen interessiert. Das ist einfach unsere Möglichkeit.
Welche Zahlen könnte man da noch erfragen, weißt du das?
Also man kann sich zum Beispiel jetzt, bei mir ging es speziell um die Berliner Feuerwehr. Man kann zum Beispiel sich allerhand Statistiken letztendlich zukommen lassen, zum Beispiel wie zum Beispiel bei der Polizei bestimmte Leute irgendwie arbeitsunfähig sind oder ob wie oft ein Amt einen bestimmten Antrag bearbeitet und sich darüber Statistiken ausgeben, auch über den Verlauf der letzten Jahre. Also alles, was bei uns bürokratisch bearbeitet wird, ist eben für uns transparent und zugänglich. Und so dachte ich mir, na gut, das ist ja ganz schön und gut, dann werde ich doch da mal einen Antrag stellen. Habe bei der Feuerwehr eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, ich hätte gern die Notrufe, die bei Ihnen eingegangen sind, mit suizidalen Absichten.
Ja.
Das lässt natürlich, und das möchte ich von vornherein auch ganz klarstellen, dass sich daraus keinen Schluss auf die wirklichen Suizide
Die tatsächlichen
Suizide. Genau, das sind nur die Anrufe, die unter diesen Einsatzcodes praktisch gefallen sind und die da eben registriert wurden. Und ich habe dann auch gesagt, damit ich natürlich einen Vergleich habe für die Jahre 17, 18, 19 und 20. Und was ich dann nicht wusste, ist, dass es in diesem Informationsfreiheitsgesetz eben eine Gebührenordnung gibt.
So, das ist natürlich jetzt nochmal der Kracher.
Das heißt,
wie viel musstest du bezahlen, Adrian?
Ich musste 250 Euro bezahlen. und das hat natürlich den Hintergrund, dass da ein Beamter dann mir diese Zahlen zusammensucht und der macht das natürlich irgendwie nicht im Rahmen seiner normalen Tätigkeit.
Genau, also das ist eine Bearbeitungsgebühr, auch von der du nichts wusstest im Vorhinein, oder?
Aber das ist nicht meine Schuld. Ich habe da nicht um eine Aufklärung gebeten, aber ich habe letztendlich diesen Gesetzestext nicht zu Ende gelesen, weil ich dachte, juhu, los geht's und zack, die E-Mail rausgeschickt. Ja. Das war ein bisschen Versäumnis auf meiner Seite, da kann man keinen Vorwurf machen, aber ist schon krass.
Gut, money well spent, sag ich mal,
für diese Folge. Genau, zumindest sind jetzt hier diese vier Zahlen, die ich dafür bekommen habe, hoffentlich ganz gut angelegt, weil sie schon mal so ein bisschen ein Bild abzeichnen. Was ich aber trotzdem schlimm finde, ist, dass du natürlich dann als jemand, der mehr Geld zur Verfügung hat, einfach leichter an solche Daten kommst. Ne? 250 Euro ist viel Geld und ich habe es auch gesehen, dachte mir, oh Gott, für vier Zahlen 250 Euro. Da hat auch wirklich jemand 7,7 Stunden dran gearbeitet.
Ach so, die Auflistung war.
Genau, die Auflistung war das mit einem Stundenlohn von 70 Euro brutto. Mhm. Das waren dann ungefähr 600 Euro insgesamt. Kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen verrechne, aber 600 Euro praktisch habe ich verursacht und die Maximalgebühr liegt bei 250 Euro. Deswegen habe ich das Maximum abbekommen. Und dann musste ich erstmal ein bisschen schlucken, aber da...
Jetzt wisst ihr Bescheid.
Genau, da das hier alles einen Sinn hat, da bitte vorsichtig sein und auch bei so einer Anfrage mitschreiben und nachfragen, was kostet das und man möge doch bitte darüber aufklären. Dann schicken die auch eine Vorwarnung praktisch zurück.
Jetzt musst du uns aber auch mal die Zahlen
Was ich rausgefunden habe, also insgesamt sind bei der Berliner Feuerwehr, wir reden nur von Berlin, wir reden nicht von Deutschland, im Jahr 2017 sind dort 3.993 Anrufe oder Notrufe mit suizidalen Absichten eingegangen, im Jahr 2018 waren es 4.505, im Jahr 2019 waren es 4.995 und im Jahr 2020 waren es 5.948. Und einerseits, das Erschreckendste fand ich eigentlich gar nicht die Differenz zwischen 2019 und 2020, sondern dass scheinbar die Anzahl oder die absolute Anzahl an eingehenden Notrufen mit suizidalen Absichten sich fast jedes Jahr um 10% steigert. Also von 17 auf 18 haben wir einen Anstieg von 12,8%, Von 18 auf 19 haben wir einen Anstieg von 10,8% und von 19 auf 20 schlussendlich 19,1%. Ja. Also da ist schon mal deutlich, das Lockdown-Jahr oder sagen wir mal das Corona-Jahr, das ja im März begann, hat da schon mal zu einer Erhöhung dieser, also eine Erhöhung des sowieso schon zu erwartenden Anstiegs geführt. Genau. Die Zahlen sind natürlich limitiert, aber man merkt natürlich, dass die Menschen belastet sind, dass sie Ängste plagen, dass sie Depressionen bekommen und dass sie eben dann wahrscheinlich auch aufgrund dieser mangelnden Grundversorgung, der psychotherapeutischen, so belastet sind, dass sie dann eben die Feuerwehr anrufen und kurz vorm Suizidversuch stehen oder ein Angehöriger hat das observiert oder sowas.
Ja.
Das sieht man.
Ja, und das ist auch, ne, geht vielleicht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was wir so auch beobachten und was wir so natürlich auch recherchiert haben, dass vor allem die psychischen Störungen im Lockdown, dass das tatsächlich zugenommen hat, ne? Zum einen, weil die ohnehin Betroffenen, bei denen sich die Auswirkungen nochmal mehr auswirken und sich dann eben auch der Zustand nochmal verschlimmert. Aber zum anderen gibt es auch einfach mehr Neuerkrankungen oder Ersterkrankungen, die jetzt erst im Stehen, ne, vor allem auch im zweiten Lockdown nochmal. Und das sind vor allem Symptome von Angst, Stressreaktionen, aber auch, wie du schon sagtest, ne, depressive Symptomatiken. Wie können wir uns das erklären?
Naja, was mir sofort aufgefallen ist, auch schon im März letzten Jahres oder dann im April, ist dieses beständige Level an Angst, was uns irgendwie einholt oder was wir erfahren, wenn wir das Tagesgeschehen medial beobachten. Also wenn wir uns irgendwie Medien anschauen, wenn wir die Tagesschau angucken, dann war im März also erstmal Riesenkatastrophe, werden alle sterben. Hier ist ein hochgefährliches Virus unterwegs. Wir müssen alles in Bewegung setzen, dass das endet.
Mhm.
Beziehungsweise erst hieß es ja, alles nicht so schlimm und dann war es in Italien und dann war das doch alles so schlimm, dass also wirklich auf Dauerbeschuss Corona-News, Corona-Zahlen, blutrote Landkarten, letztendlich so viel Angst im Spiel war, dass es mich nicht wundert, wenn diese Angst irgendwie internalisiert wird, also die aufgenommen wird und dann eben verinnerlicht wird.
Also dass so ein gewisses Stresslevel eigentlich gar nicht mehr abnimmt, sondern dass wir eigentlich dass unser Körper eigentlich konstant eine Angstreaktion abfährt.
Ja.
Ne?
Ah ja, Angstreaktion ist ein gutes Stichwort. Damit kennst du dich doch so gut aus.
Was soll ich jetzt erklären, ne? Ja, die Angstreaktion ist ja eigentlich, wir sprechen da häufig auch von der Fight-or-Flight-Reaktion. Ne? Es gibt auch noch die Freeze-Reaktion, das ist dann mehr so dieses Todstellen. Das ist eigentlich eine ganz...
Das mache ich immer.
Ja.
Funktioniert super.
Ja, das funktioniert tatsächlich auch im Tierreich tatsächlich noch ganz gut. Ich komme jetzt nur leider gerade auf kein Tier, das ich als Beispiel nennen könnte. Wir reden auch über Menschen gerade,
von daher ist gut.
Kriegen wir jetzt nochmal die Kurve zu den Menschen. Ja, jedenfalls ist es eine sehr, sehr alte Reaktion auf eine äußerliche Bedrohung. Ne? Man nennt dann als Beispiel immer so den in der Steinzeit zum Beispiel den Säbelzahntiger oder irgendein anderes wildes Tier, das den Steinzeitmenschen quasi bedroht. Ja? Und das läuft dann quasi fast automatisch ab. Ne? So diese Fight-or-Flight-Reaktion, das wird dann im limbischen System quasi ausgelöst. Das geht über das autonome Nervensystem. Und eigentlich, was man sagen kann, ist generell, dass der Körper da alle, also dass auf jeden Fall Adrenalin ausgeschüttet wird, ne, chemische Botenstoffe und dann über neuronale Wege eben auch eine physiologische, kognitive und eine motorische Reaktion ausgelöst wird. Ne. Die motorische Reaktion wäre dann eben, dass ich entweder mich dem Säbelzahntiger stelle und diesen bekämpfe oder dass ich eben ganz schnell weglaufe. Ne. Und dazu wird natürlich auch dann nochmal Blut aus den Verdauungstrakten weggepumpt, ne, in meine Muskeln, dass ich dann relativ schnell auch weglaufen kann sozusagen. Und all das geschieht eigentlich fast automatisch, ne? Und wenn wir jetzt beständig in so einer Angst Angstleben oder auf so einem Stresslevel, dann haben wir natürlich auch eine unheimliche Ausschüttung an Cortisol, ne? Und das wiederum beeinflusst dann langfristig auch unser Immunsystem und macht uns eben auch langfristig vulnerabler oder anfällig für andere Krankheiten, ganz einfach, weil wir ständig in so einer Überreaktion sind. Ja? Und der Körper dafür ja auch unheimlich viel Ressourcen dann aufwendet und gar nicht mehr runterkommt sozusagen von dieser Stressreaktion. Ne? Und das Cortisol dann ja auch irgendwann nicht mehr so richtig gut abgebaut werden kann.
Mhm.
Ich glaube, so fasst es das ganz grob zusammen.
Also Angst macht letztendlich krank.
Ja, Stress, genau. Ja. Der dauerhafte Stress macht uns eigentlich krank. Ne?
Ja, das ist interessant, wenn man versucht hat, durch diese Lockdown-Maßnahmen eigentlich die Bevölkerung zu schützen oder auch deren Gesundheit zu schützen. Mhm. Dann hat man eben diesen doofen Nebeneffekt, dass eben dann die psychische Reaktion, die darauf folgt, letztendlich wieder eine körperliche zur Folge hat, die dann letztendlich dasselbe bewirkt. Ne?
Mhm.
Wie ist das denn mit Depressionen? Also bei Depressionen ist es ja eigentlich, man versucht ja eine Therapie, vor allem bei depressiven Patienten Ressourcen zu stärken, Ressourcen zu aktivieren. Ressourcenaktivierung heißt das offiziell. Ne?
Ja.
Wie ist denn das jetzt überhaupt noch möglich? Was macht man jetzt?
Also ein großes Symptom oder Kriterium auch bei der Depression ist ja auch die, ne, der soziale Rückzug durch die Antriebsarmung, durch die Niedergeschlagenheit ziehen sich häufig Betroffene auch sehr zurück. Ne? Der Lockdown spielt dem jetzt gerade nicht so gut in die Hände. Ich würde eher sagen, dass es das nochmal verstärkt, weil wir sowieso auch wir Gesunden oder uns, denen es gerade noch psychisch relativ gut ging oder die, wie wir noch relativ stabil waren, sag ich mal, vor dem Lockdown, auch uns macht das natürlich was aus. Ne? Soziale Isolation, Einsamkeit. Wir alle haben ja auch ein gewisses Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit, uns auszutauschen. Ja, da geht es auch um körperliche Nähe, emotionale Nähe. Und wenn das alles nicht mehr gegeben ist, ne, zusätzlich zu vielleicht positiven Aktivitäten, wie zum Beispiel Freunde treffen oder rauszugehen, ja, generell positive Verstärkung kann man hier auch anführen, dann führt das eher nochmal zu einer Verschlechterung der depressiven Symptomatik. Ne? Vor allem auch in der Psychotherapie würde man ganz klassisch in der Depressionsbehandlung anfangen mit einem positiven Aktivitäten aufbauen. Ne?
Mhm.
Wieder rauszugehen, eben auch alte Kontakte zu pflegen, weil das ganz häufig verschütt gegangene Ressourcen sind. Ja? Und das ist natürlich im Lockdown ein bisschen schwierig, sag ich mal. Ne?
Also einerseits scheint die depressive Symptomatik zu steigen und andererseits ist auch deren Behandlung viel schwieriger geworden, weil man auf weniger Ressourcen zurückgreifen kann.
Weniger Ressourcen, natürlich auch weniger Alternativen, die es gerade zu tun gibt. Also man muss da schon recht kreativ werden, um ja, gewisse Dinge zu ersetzen. Ne?
Mhm.
Und tatsächlich soziale Kontakte nur über online zu machen, ist auch auf die Dauer nicht das Wahre, sag ich mal. Ne? Also auch das Bedürfnis nach Bindung hat ja auch was zu tun mit tatsächlich einer körperlichen Nähe, ne? Oder einem sozialen Umgang, einem sozialen Austausch. Und das geht schon auch natürlich. Und ich wundere mich auch manchmal selber, wie schnell man irgendwie noch so eine emotionale Nähe auch über Online-Video herstellen kann. Mhm. Ja, aber ich glaube, langfristig ersetzt es natürlich nicht den realen Kontakt.
Ja, dieses Thema hatten wir auch in der letzten Folge, ne? Digitalisierung, menschliche Nähe, Empathie, was da so für Zusammenhänge auch bei Kindern auftreten.
Ja.
Ein weiterer Effekt, den wir natürlich sehen, ist eben die angeordnete Isolation. Also wir haben feste Kontaktbeschränkungen. Mhm. Ich glaube, gerade dürfen wir uns wieder mit 5 Leuten treffen oder so.
Wir hier schon, ja.
Wir in Berlin. das waren mal 2. Genau.
2 Haushalte.
Überall anders. Ne? Mal hier und dann mal. Man musste ja wirklich fast eine Stunde am Tag Medienkonsum einberechnen, damit man da wirklich sich immer korrekt verhalten konnte.
Mhm. Ja, und besonders schlimm trifft das natürlich auch die alleine leben, ne? Die eben nicht in einem Familienband sind oder in einer WG. Ja? Also ich glaube, die trifft es noch mal härter sozusagen.
Single-Haushalte. Ne? Wir haben doch in Deutschland kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube, 50% der Haushalte sind Single-Haushalte.
Ich glaube, das war in Berlin.
Dann war das in Berlin. Das kann, ja, genau. Berlin ist die Single-Hauptstadt.
So ja,
war
das, ne? Das stimmt.
Also die Hälfte aller Berliner lebt alleine und konnte dann letztendlich über den Zeitraum von einigen Monaten eine beziehungsweise vielleicht auch mal zwei Personen treffen. Das führt ja letztendlich zu einer Einsamkeit auch.
Ja, und es gibt ja viele Studien, nicht jetzt, also jetzt gerade nicht aktuell aus Corona-Zeiten oder Lockdown-Zeiten, sondern auch schon ältere Studien, die besagen, ne, dass zum Beispiel Singles weniger lange leben oder dass die anfälliger sind für Krankheiten. Das ist schon spannend, sag ich mal. Ne?
Oder also Einsamkeit ist ein Risikofaktor für die Gesundheit, wie Rauchen, Adipositas und physische Inaktivität, also wenn man keinen Sport macht.
Auch ein Faktor, ich glaube, dass bei ganz vielen ne, so die physische Aktivität im Lockdown natürlich abgenommen hat.
Das natürlich, ne? Wahrscheinlich auch aufgrund dieser konstanten Angst, sich ja anzustecken. Also viele wollten schon nicht raus und dann ist ja klar, man muss dann beim Laufen oder so beim Joggen auch mal an Leuten vielleicht eng vorbei. Das
ja, Risiko. Und ich merke das auch so bei mir. Also ich habe das letzte Woche auch total gemerkt, so Stichwort Selbstkontrolle, ne? Dadurch, dass so dieses Gefühl vielleicht jetzt schon seit längerer Zeit besteht, dass so wenig kontrollierbar ist und dass man sich aufgrund der Beschränkungen und alles, was Corona sonst noch mit sich bringt, dass es in so vielen Bereichen Selbstkontrolle benötigt, ja, dass in einem gewissen Bereich, sei das jetzt zum Beispiel Sport oder Essen, ne, dass da die Selbstkontrolle dann versagt, weil ich die schon an anderer Stelle quasi alle meine Energie oder Ressourcen darauf verwendet habe. Und das ist auch ein ganz spannendes Konzept, das nennt man in der Psychologie das Konzept der Ego-Depletion, was eigentlich genau das beschreibt, ne? Dass ich so viel Energie für meine Selbstkontrolle in einem gewissen Bereich oder für eine gewisse Aufgabe verbrenne sozusagen und die mir dann an anderer Stelle nicht mehr zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Naja, ich merke natürlich schon, ja doch, also so die Sache zum Beispiel mit der Jogginghose, ne? Was hat, war das, nein, das war nicht Karl Lauterbach, sondern das war Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld hat mal gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Das stimmt.
Und dann habe ich also komplett die Kontrolle über mein Leben verloren. Weil ich bin absoluter Jogginghosen-Fetischist und ich habe es natürlich früher immer noch geschafft, die morgens auszuziehen und dann eine richtige, also eine Jeans anzuziehen und dann zum Büro zu fahren. Aber dadurch, dass mich ja niemand sieht. Genau, ich hatte immer eine normale Hose an.
Adrian war nie in Jogginghose im Büro.
Genau. Und jetzt sitze ich aber im Homeoffice mit Jogginghose. Weil du mich nicht siehst. Weil du nur meinen obenrum bin ich natürlich dann immer.
Ganz spannend, aber kleiner Funfact, wir wollen hier nicht so sehr abdriften, aber das finde ich total spannend. Vielleicht habt ihr das auch schon bemerkt, dass die ganzen neuen Frühjahrskollektionen von irgendwelchen Modeketten, dass die jetzt ganz stark auf Homewear oder so Lounge-Jogginghosen Kollektionen sind jetzt quasi eigentlich überall.
Das heißt, es hat schon Einfluss auf die Mode. Also wie wir uns anziehen, das hat sich schon verändert aufgrund dieser Maßnahmen. Das ist schon krass.
Das ist ganz lustig, irgendwie zu beobachten.
Wir sind, man muss verstehen, wir sind über dieses Thema nicht erheitert. Wir versuchen nur auch mit gewissen Strategien uns, dieser Lage irgendwie Herr zu werden. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst, dass das sehr belastend ist. Und für uns als Psychologen oder angehende Psychotherapeuten ist das natürlich auch immer wieder eine Frage der Kompensation. Wie kann man mit solchen schwierigen Schicksalen und auch traurigen und schwierigen Sachen einfach umgehen, ohne selber die Hoffnung zu verlieren und auch weiterhin in der Lage zu sein, anderen Menschen zu helfen. Deswegen, das, was wir hier machen, ist jetzt kein Humor, sondern ist letztendlich irgendwie eine Aufrechterhaltung unserer eigenen psychischen Verfassung.
Aber das finde ich so ein gutes Stichwort, ne, dass du da nennst. Humor ist ja auch ein Resilienzfaktor. Da wollten wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was es damit eigentlich auf sich hat.
Bevor wir uns aber mit Resilienz und Resilienzfaktoren beschäftigen, die uns vielleicht auch besser durch die Krise bringen können, wollen wir noch über Kinder sprechen und die Kindesentwicklung. Kinder sind unsere Zukunft. Das ist das, wovon wir vielleicht mal irgendwann leben. Ne?
Wir haben beide noch keine Kinder.
Nein, wir haben beide noch keine Kinder.
Aber vielleicht irgendwann.
Aber wenn wir letztendlich Rente wollen, dann müssen die Kinder natürlich auch da sein und die müssen gesund sein und die müssen theoretisch auch arbeiten können, dass wir hinterher als Psychologen, Rentner auch noch was zu beißen kriegen. Ne? Und deshalb haben wir auch intensiv über Kindesentwicklung recherchiert und vor allem die Effekte dieser Maßnahmen auf die Kinder.
Ja, wir haben so, das hat uns eigentlich eher nochmal bestürzt, dass wir auch quasi in der Recherche oder in der Vorschau zu dieser Folge, eigentlich drauf gestoßen sind, dass vor allem auch Kinder natürlich von diesen Maßnahmen beeinflusst sind. Und
ist jetzt aber nichts, was uns überrascht hat. Ne? Das Ausmaß ist das Erschreckende. Ne?
Genau. Ja.
Also wenn man zum Beispiel liest, in Las Vegas sind Kindersuizide angestiegen.
Mhm.
Das war ein Artikel in der New York Times. Da sind jetzt die Schulen seit einer Woche wieder auf. Das hat obwohl auch die Politik ein bisschen dazu gedrängt, denen wieder ein soziales Umfeld zu bieten.
Mhm.
Dann ist das einfach nur, das macht einen einfach nur sprachlos.
Ja. Ja, und so in der, was wir eben auch herausgefunden haben oder was wir glauben, was natürlich auch vor allem bei Kindern dazu führt, dass da nochmal die Effekte stärker spürbar sind, beziehungsweise wissen wir auch noch gar nicht, was der Lockdown dann auch letzten Endes für Langzeitfolgen hat. Ne? Ich denke gerade auch so dran, wie ist das denn mit dem ganzen Schulstoff, der jetzt verpasst wurde, Kinder vor Tablets, vor dem PC, ne? Das, was wir in der letzten Folge auch angerissen haben. Aber vor allem auch eben der Kontakt, der zu Freunden fehlt, ne? Also das soziale Miteinander. Kinder lernen einfach total viel im Abgleich durch andere, im Modelllernen, Imitation, ne? Außerschulische Aktivitäten sozusagen eingebunden zu sein, in eine Art Verein oder ein Hobby zu haben, ne? Das sind ja alles ganz, ganz wichtige Pfeiler für eine gute emotionale Entwicklung.
Ja.
Ja.
Also mit Sicherheit sind Kinder die das größte Leid tragen in dieser Krise.
Ja.
Und diese Folgen werden jetzt mehr und mehr öffentlich, wenn man mehr und mehr misst und mehr Daten dazu hat. Es gab schon aus Wien, das ist jetzt wieder eine ganz andere Ecke, aber auch nicht weit weg von Deutschland, Berichte über überfüllte Kinder- und Jugendpsychiatrien. Die mussten teilweise Kinder mit sehr schweren Symptomatiken wieder wegschicken. Wir haben jetzt in Berlin die Situation.
Das heißt, das waren dann wirklich, wurden nur so akut suizidale Kinder aufgenommen. Ich hatte das auch gelesen, wurde sogar eine Triage gemacht.
Da wurde die Triage dann gemacht, ja. Berlin haben wir jetzt hier doppelt so viele Behandlungen in den Kinder- und Jugendpsychiatrien im Vergleich zum Halbjahr 2020.
Ja.
Das ist natürlich, das Erschreckende ist vor allem, wir haben in der letzten Folge natürlich viel über neuronale Entwicklung gesprochen. Ja. Wie wichtig es ist zum Beispiel, dass, damit
neuronale
sich das Gehirn,
Plastizität,
genau,
ne?
Damit sich das entwickeln kann, muss es auch in gewisser Weise fern von Bildschirmen bleiben und muss sich in der analogen Welt entwickeln, letztendlich das Gehirn. Diese ganzen Geschichten, wir haben keine Ahnung davon. Ne? Wir wissen nicht ansatzweise, was aus diesen Kindern, was die für Langzeitschäden davon haben.
Ja. Wir haben auch darüber gelesen, dass vor allem auch Essstörungen bei Kindern, dass es da einen rasanten Anstieg gab, dass durch eine fehlende Tagesstruktur, durch einen sozialen Austausch, dass da irgendwie ganz viel Kontrolle erstmal wegfällt, auch eine soziale Kontrolle über das Essen und dass irgendwie so der einzige Kontrollmechanismus oder das, was es eben noch zum Kontrollieren was man noch kontrollieren kann, ist dann eben auch das Essen. Ja. Und dass das natürlich das auch so zum Teil erklärt, warum gerade so solche Symptomatiken dann auch ansteigen.
Und wie kontrolliert man das Essen?
Indem man nichts mehr isst.
Nichts mehr oder auch ganz viel oder?
Ja, oder indem man das tatsächlich Maßnahmen einleitet, wie Erbrechen oder extremes Hungern. Ne? Es gibt natürlich auch die Binge-Eating-Essstörung oder Bulimie, worüber ich jetzt gelesen hatte, war eben der Anstieg von Anorexie-Erkrankungen, also tatsächlich Magersucht, ne, dass dann sukzessive immer weniger bis gar nichts mehr gegessen wird. und da wirklich ja, aufs Extremste gehungert wird.
Ja. Ja, die verhungern dann, ne?
Mhm. Mhm.
Ja. Wir haben noch, noch so ein Thema als häusliche Gewalt.
Ja.
Wo auch es verschiedene Statistiken gab.
Hängt natürlich mit dem ganzen Thema zusammen, weil wir da ja auch, ne, das ist auch, glaube ich, so ein Thema, was jetzt immer wieder in den Medien rumgeistert ist, eben häusliche Gewalt gegenüber Frauen, was im ersten Lockdown schon recht hohe Zahlen hervorgebracht hat und eben auch, dass die häusliche Gewalt gegenüber Kindern total angestiegen ist.
Hat sicherlich auch damit was zu tun, dass eben die Kinder zu Hause sein müssen.
Mhm.
Beziehungsweise jetzt ist ja, glaube ich, die Schule wieder auf oder sind gerade Ferien.
Genau.
Aber wenn natürlich dann Wochen, Monate lang die Kinder zu Hause rumspringen und man versucht als Elternteil noch irgendwie das Ganze am Laufen zu halten und Geld zu verdienen und im Homeoffice zu arbeiten, dann führt das zu Gewalt. Das ist also.
Ja, das sind bestimmte, ne, dass eine Frustrationstoleranz heruntergesetzt ist oder das, was wir eben auch schon erläutert hatten, dass ein bestimmter, eine bestimmte Stressreaktion eben auch ein Anspannungslevel erhöht. Ne?
Ja.
Und wenn dann gewisse Faktoren wie existenzielle Sorgen oder Zukunftsängste dazukommen, dann kann das eben dazu führen, dass bei jemandem, der seine Impulse nicht kontrollieren kann, dass das dann wiederum in Aggression und Gewalt ausartet. Und dass das natürlich auf kleinstem Raum, sei das jetzt zu Hause in der Wohnung, ne, dass das dann natürlich, also in einer zu kleinen Wohnung mit den ganzen Stressoren und Belastungen, dass das dann eben auch dazu führen kann. Ne?
Ja, das ist natürlich, sind alles Dinge, die jetzt langsam deutlich werden, die sicherlich auch in der Zukunft noch deutlicher werden. Masken sind auch nochmal so ein Thema. Es gab ja eine ellenlange Diskussion um die Effektivität von Masken. Schützen sie mich, schützen sie andere?
Mm.
Ist die Stoffmaske okay? Ist die FFP2, KN95, Pipapo, FFP3? Millionen Diskussionen, welche Maske?
Und gerade auch ganz brisant, muss man ja auch sagen, die Lobbyarbeit unserer Regierung, was die Maskenaufträge betrifft.
Genau, das ist jetzt auch wieder hervorgekommen.
Das ist ja nochmal so ein, das wäre jetzt nochmal so ein anderes Thema.
Am Rande erwähnt, wie hieß er nochmal, Nüsslein, glaube ich, von der CSU.
Genau.
Hat leider vergessen, die Prämie von der Maskenfirma bei der Steuer anzugeben. das sind dann wieder so Sachen, wenn ich das dann lese, dann denke ich mir, das kann doch nicht sein. Weil all diese Sachen, die wir hier aufzählen, das sind wirklich, das sind gesundheitliche Geschichten, die sich so auch im Gehirn manifestieren oder da bleiben, dass man da auch wirklich fast schon von einem Massentrauma sprechen kann. Also es ist wirklich etwas, was wir alle mitbekommen haben und wir leiden alle darunter auf unterschiedliche Weise.
Von einem Maskentrauma oder von einem Massentrauma?
Vielleicht kann man beides sagen. Aber jetzt, wo du bei Maskentrauma bist, ne?
Ach so, ja.
Was passiert? Also es geht ja gar nicht mal, wir wollen noch mal dazu sagen, ne? Wir wollen diesen Teil dieser Krise beleuchten, von denen wir eine Ahnung zu haben glauben. Und um die Effektivität von Masken, ob da Viren durchpassen oder nicht, dazu müssen wir uns nicht äußern, weil das haben wir nicht, das ist nicht unser Fachgebiet.
Das stimmt.
Deswegen lass uns das vielleicht mal so formulieren, was passiert, wenn alle Menschen immer rumrennen und die Hälfte ihres Gesichtes verdeckt ist? Das ist vielleicht die Frage.
Ja, oder zumindest wesentliche Teile des Gesichts, die natürlich auch maßgeblich an einem mimischen Ausdruck beteiligt sind. Ne? Also ich denke da nur an unsere Grundemotionen, die natürlich auch, oder bestimmte Emotionen sind ja im Gesicht ablesbar. Ne?
Genau.
Also ein emotionaler Ausdruck, der geschieht ja nicht nur verbal, sondern der ist uns oder zumindest den meisten Menschen von uns, die jetzt nicht unbedingt ein Pokerface haben oder das gut aufsetzen können, ist schon auch sowas ablesbar. Ja. Ne? Das geht schon auch teilweise an den Augen, aber meistens ist dabei auch wichtig, ne, so die Mundpartie und ja, Nase und was sonst noch eben an Mimik oder am Spiel der Mimik dann in unserem Gesicht passiert. Da gibt es auch eine ganz bekannte, gibt es auch Studien dazu von Ekman, so heißt der,
Serie
der Forscher.
Lie to Me.
Stimmt, Lie-to-Me ist auch was, was tatsächlich darauf aufbaut. Ja. Lie-to-Me ist, glaube ich, auch über so Mikroexpressionen, genau. Ne? Anhand derer man dann erkennen kann, ob jemand lügt oder.
Nicht direkt, man kann gucken, ob da irgendwie emotional was rattert bei der Person, genau, dann gezielt nachfragen. Genau. Weil Eggman war ja selber beim FBI und hat 96% Aufklärungsquote gehabt.
Okay, das wusste ich gar nicht. Na, aber da gab es eben auch Studien dazu, dass es die Grundemotionen wie zum Beispiel Trauer, Freude, Ekel,
Überraschung,
Wut,
Angst, genau. Und Verachtung.
Verachtung, genau. Ja. Dass die eben ganz typisch im Gesicht ansehbar sind. Mhm. Aber und was wir uns
die sind ja so, also vor allem die Mikroexpressionen. Es gibt gewisse dauerhafte Expressionen, die man natürlich länger sieht, mit denen wir auch bewusst kommunizieren. Aber diese Mikroexpressionen, die sind unterbewusst, also sie werden unterbewusst entsendet und auch unterbewusst aufgefangen oder bewertet. Mhm. Das heißt zum Beispiel, ein Verachtungsausdruck in den Mikroexpressionen ist eigentlich etwas, was man sehr schwer sieht. Mhm. Deswegen hat dieser Eggman auch immer alle Verdächtigen auf Video aufgenommen und hat die in Zeitlupe sich das nochmal angeguckt. Yeah.
Okay.
Und das Problem ist eben insgesamt, dass wir auch über diese subtilen unterbewussten Gesichtsausdrücke kommunizieren.
Also auch, ne, wenn das auf Video aufgezeichnet wird, dass das dann eben da in der Veränderung, ne, dass man das anhand der Veränderung sieht, worüber ich jetzt ja, was ich ja meinte, sind bestimmte Grundemotionen, die man dann eben auch in der Mimik als Foto erkennen kann, ne, und dann auch zuordnen kann. Genau. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, was das vielleicht auch an Auswirkungen haben könnte, ne? Bei Kindern in einem Entwicklungsstadium, wo das vielleicht auch wichtig ist, gerade anhand einer Mimik zu unterscheiden, was mein Gegenüber meint, ne? Ja. Oder wie eine bestimmte Situation zu bewerten ist.
Den Blickkontakt zur Mutter suchen, Bestätigung einholen.
Und da haben wir uns gefragt, ne, was das, also es ist vielleicht nicht absehbar, aber was das vielleicht auch macht, wenn das über den größten Teil des Tages, wir haben jetzt nicht zu Hause unsere Masken an, ne, aber wenn das schon so ist, dass im öffentlichen Raum dann nur Maske getragen wird und dann auch so ein Abgleich natürlich fehlt, ne, und das immer in so einer Waage oder so eine Unsicherheit bleibt, ne? Wenn ich das eben nicht richtig ablesen kann, was der andere meint oder meinen könnte.
Das heißt, da könnte man eigentlich schon auch mit gewissen Entwicklungsstörungen rechnen, theoretisch. Was mir gerade einfällt, ist, wenn die Kinder immer im Kinderwagen liegen und von der Mutter hin und her geschoben werden, dann suchen sie oft den Blick, die Bestätigung oder auch die Sicherheit der Mutter. Und oft ist es ja so, dass die Mutter dann leider das Handy da hat und dann gibt es ja oft auch von der Bindungstheorie ausgehend Theorien darüber, dass letztendlich diese Bindung ganz wichtig ist, dass man als Mutter wirklich den Blickkontakt mit dem Kind suchen muss und das Kind muss den Blickkontakt finden, um sich eben dieses Urvertrauen zu erhalten. Und wenn dann die Mutter einerseits schon das Handy hat und dann noch eine Maske auf, wird das natürlich schwierig, ne?
Ja, und auch, ne, so eine mangelnde Bestätigung oder so eine inadäquate Bestätigung, die dann eben auch natürlich für ein Kind nicht so klar benennbar ist oder für ein Kind diese Unsicherheit auslöst, ne, darüber, was passiert eigentlich jetzt bei mir, ne, was ist mein Bedürfnis, wird das benannt von der Mutter oder wird es mir zurückgespiegelt, dass es in Ordnung ist, ne, und wenn diese Bestätigung fehlt, dann wird das wiederum auch oder kann dazu führen, ne? Man muss ja immer sehr vorsichtig sein, aber dass da eben auch eine Regulationsstörung oder eine Störung in der Wahrnehmung eigener Empfindungen entstehen kann, ne? Oder dass es das eben begünstigt letzten Endes.
Hat das nicht auch einen großen Einfluss auf die Bindung und auf die Bindungsfähigkeit, also sowas wie unsicherer Bindungstyp?
Ja, kann natürlich auch sein, dass das unsicher vermeidende Bindungen zur Folge hat, ne? Wie sich das dann auswirkt, das hängt natürlich nochmal von viel mehr Faktoren ab, ne? Wir gehen ja immer von einem multifaktoriellen Entstehungsmodell aus, aber das könnte sicherlich ein Faktor sein, wenn dann noch andere Faktoren, die ungünstig sind oder dysfunktional sind, dazukommen in der Entwicklung, dann erhöht es eine Wahrscheinlichkeit, dass das entsteht, ja.
Also man kann insgesamt eigentlich sagen, dass die Menschen gerade nicht nur räumlich und physisch irgendwie getrennt und mit Abstand und gehalten werden und letztendlich auch ja, isoliert werden, sondern dass wahrscheinlich auch durch ja, diesen mangelnden emotionalen Austausch auch irgendwie so eine emotionale
Abgetrenntheit
ja, entsteht. Und das ist natürlich auch für eine Gesellschaft als Ganzes irgendwie verheerend oder kann verheerend werden. Für viele stellt sich jetzt die Frage, was kann ich denn eigentlich tun, damit ich da vielleicht irgendwie besser durchkomme? Wir hatten schon vorhin Resilienz angesprochen.
Wir haben es schon ein bisschen vorweggenommen.
Wir haben es schon mal vorweggenommen, genau.
Dass wir versuchen, mit Humor zumindest einen Teil der Krise oder einen Teil der Auswirkungen, ne, einem Teil dieser Auswirkungen zu begegnen.
Ja, es ist teilweise schon sehr schwarzer Humor, weil irgendwann ist es ja auch dann am Ende des Tages nicht mehr lustig.
Was bedeutet denn eigentlich Resilienz?
Resilienz sind letztendlich Faktoren, die, also man könnte es vielleicht umschreiben als das Immunsystem der Seele. Mhm. Wir haben ja auch jetzt in der letzten Zeit ganz viel über Immunsystem und wie heißen diese ganzen T-Helferzellen und die Pipapo. Das, was uns dazu befähigt, mit schwierigen Situationen im Leben umzugehen.
Was uns dazu befähigt oder was wir vielleicht auch so schon mal gelernt haben, ne, was wir uns angeeignet haben, das ist dann ja auch wieder was, wo ich auf bestimmte Mechanismen vertrauen kann, sozusagen. Ne? Stichwort Selbstwirksamkeit, das muss ich ja als Therapeutin immer noch mal mit reinbringen. Also selbstwirksam zu sein in seinen Fähigkeiten, in seinen Coping-Strategien. Ne? Wie gehe ich mit gewissen Dingen um?
Und wie mache ich das jetzt zum Beispiel im Homeoffice? Also du weißt ja, mit meiner Jogginghose, das ist jetzt zum Glück ein sehr banales Beispiel, aber was würdest du Leuten raten, die wirklich mit so einem Dauerstress konfrontiert sind? Ja. Also Kinder zu Hause, Druck auf der Arbeit, wirtschaftlicher Druck, vielleicht auch noch Angst davor, sich anzustecken. Was würdest du denen raten?
Ich glaube, so all das, was wir vorhin auch gesagt haben, also durch diesen Lockdown fallen ja gewisse Strukturen oder Routinen weg. Ne? Das klingt so total banal, aber dass man da wirklich ganz kleinschrittig anfängt, sich diese Struktur im Kleinen zu Hause wiederzugeben. Und sei das nur, dass ich mir wirklich für jeden Tag einen Tagesplan oder einen Wochenplan aufschreibe, indem ich feste Zeiten einplane für Aufstehen, für Mittagessen, für Pause, für eine Bewegungspause, ja. Gerade auch, ich weiß nicht, wie gesagt, wir haben ja keine Kinder, aber dass man auch für Kinder feste Zeiten einplant, ne, dass das einfach ganz klar und strukturiert ist, weil das ist ja auch was, was wiederum Struktur gibt, Orientierung und Struktur gibt Halt.
Ja, ne? Das brauchen wir alle, glaube ich.
Ja, und durch diese Struktur auch so eine gute Trennung hinzubekommen, ne? Also Trennung von privatem und Berufsleben, ne? Das ist ja auch was, was im Zuhause, im Lockdown, im Homeoffice nicht so wirklich gut handelbar ist, ne? Oder beziehungsweise nochmal mehr Aufwand bedeutet, weil ich auch das quasi erstmal künstlich wieder begrenzen muss oder künstlich wieder auseinanderzerren muss, ne? Weil im Prinzip könnte ich zu Hause ja auch die ganze Zeit arbeiten. Ich könnte mich noch auf der Couch abends neben Fernseher könnte ich auch nochmal weiterarbeiten, ne? Ich finde es immer ganz wichtig, was ich auch Patientinnen und Patienten sage, ist so, dass man wenn das möglich ist, ne, ist ja auch immer die Frage der Möglichkeiten, wirklich auch den Arbeitsplatz vom Entspannungs-, Erholungsplatz irgendwie trennt, dass man möglicherweise von seinem Arbeitsplatz, von seinem Schreibtisch auch nicht unbedingt aufs Bett schaut, auf die Couch schaut, weil das dann auch wiederum konfundiert ist, ne, so das Gefühl dann, mein Ruheort, der ist dann, oder ich sehe vom Ruheort ständig auf meinen Schreibtisch, ja, ne, ja, und sehe die ganze Arbeit, die da noch rumliegt. Oder ich arbeite am Küchentisch und habe dann abends beim Essen alle meine Unterlagen noch auf dem Küchentisch liegen. Ja. Das würde ich wirklich versuchen zu vermeiden. Ne?
Ja, das sind Bewegungen.
Bewegung Natur. Einbauen, ne? Also vor allem eine halbe Stunde am Tag spazieren gehen ist schon so, dass es eine deutliche Serotoninausschüttung gibt, die wiederum sich positiv auf unsere Stimmung auswirkt, ne? Sich wirklich auch mit Freunden trotzdem, sei es an, ne, also unter Beschränkung dann eben an der frischen Luft zu treffen oder eben das auch mit online zu machen, also da wirklich in Kontakt zu bleiben, in dieser emotionalen Bindung, ne, um dieser Abgetrenntheit vorzubeugen.
Ja. Ja, das ist natürlich gewisse Sachen, die man machen kann. Wir merken aber auch, wir kommen immer mehr an die Grenzen des Machbaren und ein Glück haben wir zumindest noch, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Bettenbelegung aussieht in den psychiatrischen Kliniken, aber ich glaube, wenn man wirklich suizidal ist, dann kriegt man auch noch Hilfe. Also wenn es wirklich dann sehr ernst ist. Und dann auch, ja, vielleicht die Nachricht an euch, wenn ihr da solche Gedanken habt oder Pläne oder Ideen habt, eurem Leben ein Ende zu setzen, ist auch wichtig zu betonen, dass ihr euch zum Beispiel an die Telefonseelsorge wenden könnt oder auch die Notfallambulanzen, psychiatrische Notfallambulanzen. Da gibt es immer noch irgendwas. Also dieses ganze Thema akute Suizidalität hat eine absolute Priorität.
Ja.
Und da wird auch niemand abgewiesen. Also das nochmal vielleicht nebenbei, ne?
Ja. Nebenbei oder als Abschluss?
Nebenbei oder als Abschluss, das ist die große Frage.
Was ich, glaube ich, noch gerne dazu gesagt hätte zu den Resilienzfaktoren, also was irgendwie so ein ganz schöner, also wie ich finde, ganz schöner Resilienzfaktor ist, ist auch immer die Fähigkeit, inwiefern ich aus einer gewissen Situation einen Sinn ziehen kann. Ne? Also das nennt man dann Kohärenzsinn und das finde ich irgendwie ein ganz schönes Konzept, also inwiefern ich eben auch einer bestimmten Misere oder einem bestimmten Leid, das mir gerade passiert ist, ne, oder ein bestimmtes schweres Ereignis in meinem Leben, inwiefern ich dem dann auch diesen Sinn zuschreiben kann und quasi für mich etwas herausziehen kann, wo ich sagen kann, da habe ich aber vielleicht trotzdem was gelernt oder da hat das hatte auch was Gutes für mich, ne,
ja,
im Nachhinein. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz schöne Botschaft, weil man vielleicht in vielen Dingen auch das sehen kann, was es dann letzten Endes Gutes macht an einem gewissen Punkt, ne?
Ein Sinn macht alles leichter.
Ja.
Okay, dann war es das für heute, würde ich sagen.
Genau.
Lasst euch nicht unterkriegen, wünscht euch alles Gute und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge.